Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen und auch ganz besonders alle, die jetzt am Bildschirm mit uns verbunden sind. Wisst ihr, was mich gerade eben bewegt hat hier im Gottesdienst? Die Liedauswahl. Als ich das letzte Mal gesprochen habe, da haben wir uns noch vorher abgesprochen gehabt. Diesmal hat das aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert. Und trotzdem passt es wie die Faust aufs Auge. Und für mich ist das immer so wunderbar zu sehen, wie der Heilige Geist wirkt, wie er Menschen beruft, wie er Gaben freisetzt und wie sich er dann offenbart in seiner Gemeinde. Wunderbar. Ich möchte zum Anfang sagen, ich habe einen Telefonanruf von meiner Frau bekommen am Freitag während der Arbeit. Und sie rief an bei einem Patienten, sagte: Date, der Bernd hat sich gemeldet. Ist das schön. Hätte ja sein können, vielleicht mal wieder grillen bei ihrem Garten. Nee, sagt Antje, der will, dass du am Sonntag predigst. Klasse, Freitagmittag. Ich sage, nee, geht gar nicht. Das ist ein Unding. Wann soll ich denn die Predigt vorbereiten? Außerdem haben wir Älteste. Lass sie das mal machen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, pass auf, ruf bei Bernd an und sage, in spätestens 3 Stunden rufe ich zurück. Und eigentlich wusste ich, wieso, was ich ihm sagen werde. Und dann saß ich zwischen dem Patienten in meinem Auto und ich habe gebetet und sage, Herr, wie verhält sich das? Ich sage, ich kann unmöglich, wenn ich am Freitagabend nach Hause komme und die Bücher geschrieben habe und so weiter und so fort, wann soll ich denn jetzt noch eine Predigt schreiben? Aber Herr, da habe ich auch Unterlagen, ich habe doch damals mal und über Christus in uns. Und wenn ich durch Zufall diese Unterlagen noch haben sollte, wenn sie noch nicht irgendwo im Papierkorb verschwunden sind, ja, dann könnte ich mir vorstellen, am Sonntag diesen Dienst zu übernehmen. Also ich fuhr nach Hause ganz schnell zwischen den Patienten und gucke, und was lacht mich an? Meine Unterlagen. Da sage ich, okay, Herr, da gibt es noch ein Problem. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Corona-Infektion durchgemacht und habe immer noch so ein bisschen Husten. Ich sage, Herr, ich kann unmöglich am Sonntag sprechen. Ich bin ja nur noch am Husten. Und da ist mir ein Wort aufgefallen oder ein Wort hatte ich auf meinem Sinn und das habe ich euch das letzte Mal schon gesagt. Ich vermag alles durch den, der mich kräftig macht, Jesus Christus. Und ich wusste in diesem Moment, Gott vermag alles durch mich zu tun, um mir die Kraft zu geben, wenn ich nur im Glauben auf ihn schaue. Und da habe ich gewusst, okay, ruf mal bei Bernd an. Ich sage, Bernd, ich mache es. Ich habe abends mit meiner Frau gesprochen, sie hat ja mit Bernd gesprochen, da sagte sie, du, der Bernd, der hat gleich zu Anfang gesagt, das weiß ich, dass er das macht. Deshalb, ich habe das vor dem ersten Gottesdienst schon gesagt, wenn ich jetzt nur noch von dem Propheten hier rede, dann meine ich den kleinen Mann, den Bernd. Ich weiß nicht, ist er ein Elia oder ist er ein Elisa? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber okay, das nur zur Einleitung. Ich sprach kürzlich mit einer gläubigen Person über die Entrückung. Und ich denke, die meisten von euch wissen, dass ich davon überzeugt bin, dass dieser Tag der Gemeinde, wenn sie zum Heiland entrückt wird, sehr, sehr nahe ist. Also ich denke, nur noch eine kurze Zeitspanne. Und diese Person, mit der ich mich unterhalten habe, die gab mir zu verstehen, ja, das glaube ich auch. Ich habe diesen Glauben, dass der Jesus seine Gemeinde nach Hause holt. Und wisst ihr, dann freue ich mich. Ich freue mich, wenn da Menschen sind, die freuen, bald beim Herrn Jesus zu sein. Was ich aber nicht verstehen konnte, ich habe diesen gläubigen Bruder, ich möchte auch keinen verurteilen, ich kenne ihn und sehe sein Leben. Und ich konnte überhaupt nicht feststellen, dass wenn ich diese Hoffnung habe, dass der Herr Jesus mich bald holt, dass er überhaupt nicht sich darauf vorbereitet hat oder bereit ist. Also überhaupt nicht so diesen Weg der Heiligung geht, so im Glauben auf Christus zu schauen, sagen, ja, meine Erlösung ist nahe. Da habe ich nichts bei ihm feststellen können. Und die Schrift sagt uns eigentlich ganz klar, wer das glaubt, der reinigt sich von aller Ungerechtigkeit. Und das ergibt auch Sinn. Wenn ich glaube, dass der Herr Jesus bald wiederkommt, dann lege ich meine Sünden ab. Ich möchte doch nicht beschämt sein, wenn ich vor meinem Heiland stehe. Ich möchte doch nicht beschämt sein, vor Gott zu stehen. Und er sagt, mein Freund, ich habe dich immer geliebt. Ich habe dir alles am Kreuz geschenkt. Aber dein Lebenswandel, versteht ihr? Wir kommen da gleich zu. Nichts Gesetzliches. Aber die Frage ist natürlich schon, wie sehr habe ich meinen Heiland lieb? Und vielleicht dazu im 2. Thessaloniker 2, da könnt ihr auch mal reinlesen, da haben wir, bevor diese Entrückung sein wird, schreibt die Schrift von dem großen Abfall. Von dem großen Abfall des Glaubens. Und interessant, sollten wir vielleicht auch mal drüber sprechen, es werden viele vom Glauben abfallen. Sie werden einen falschen Glauben haben, einen falschen Christus etc. Da gibt es die wildesten Auslegungen. Aber Tatsache ist, dass der Jesus das verheißen hat, der große Abfall. Und ich glaube, bei diesem Bruder habe ich gesehen, okay, bete mehr für ihn, denn er ist schon auf dem besten Weg abzufallen. Er hat nicht mehr diesen Zug zu seinem Heiland. Er hat nicht mehr dieses Verlangen, Jesus, meine große Liebe, das Lied meines Lebens. Also, keine Ahnung. Ich möchte da nicht urteilen, aber bedrohlich, bedrohlich. Und jeder von uns selber kann sich da fragen, wie wichtig ist mir das Gebet? Eine ganz einfache Frage, wie wichtig ist mir das Gebet? Wie wichtig ist es für mich, mit meinem Heiland in Verbindung zu sein? Und deshalb möchte ich heute Morgen über ein Thema sprechen, welches in der heutigen Christenheit selten gelehrt, kaum gelebt und häufig in Vergessenheit geraten ist. Ein Leben aus dem Glauben. Zieht an den neuen Menschen, der nach Christus geschaffen ist, oder anders ausgedrückt, Christus in uns. Freue ich mich auf das Abschlusslied nachher. Das war so schön. Und ich denke, die meisten von uns, die ernsthaft ihren Glauben leben, sind schon so oft an diesen Punkt gekommen, wo Gottes Anspruch in eurem Leben nicht mit dem geoffenbarten Wort Gottes in Einklang zu bringen ist. Und wisst ihr, auch die größten Anstrengungen uns immer wieder zerbrechen, weil wir sie nicht halten können. Sie sind immer zum Scheitern verurteilt. Seien es zum Beispiel Veränderungen in unserem Wesen, in unserem Charakter, das Ablegen von Sünde oder auch nur ganz kleine Glaubensschritte. Und wisst ihr, oft ist hier das Problem, dass Gläubige nicht um ihre Stellung in Jesus Christus wissen. Sie wissen um ihre Vergebung und das ist natürlich auch das Wichtigste. Es ist so wichtig zu wissen, mir sind meine Sünden vergeben. Diese Vergebung, die wir in Christus haben. Aber im Blick auf biblische Inhalte, da hört es dann in ihrem Leben auf. Ich möchte vielleicht jetzt doch vielleicht dieser Grundkurs, ganz ehrlich, ist eine super Geschichte. Ich gucke mir die Lehren, die Grundlagen des Glaubens immer wieder mal an, weil so viele Dinge verloren gehen. Also meldet euch an, es ist wirklich das Beste, ihr wachst im Glauben. Aber wisst ihr, nicht umsonst spricht ja Paulus von einem Geheimnis. In Kolosser 1, Vers 27 heißt es, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Paulus spricht hier von einem Geheimnis. Ein Geheimnis, welches Gott offenbaren will, beziehungsweise das ja in Christus schon offenbart ist. Ein Geheimnis, welches, wenn wir es erkennen und glauben, zu einer Offenbarung und Veränderung unseres ganzen Lebens führen wird. Ein Leben in Heiligkeit, ein siegreiches Leben, ein Leben würdig zur Ehre Gottes zu führen. Aber wie kann das aussehen? Versuchen wir selbst etwas zu tun, dann richten wir ja das Gesetz wieder auf. Bemühen wir uns selbst, misslingt es. Wir müssen, um dieses Geheimnis verstehen zu können, wissen, dass Christentum nicht mit unserem Handeln, sondern mit einer großen, vollendeten Tatsache beginnt. Also etwas, was schon geschehen ist. Wir sind erlöst, nicht durch unsere eigene Kraft und Werke, sondern alleine aufgrund dessen, was der Herr für uns am Kreuz getan hat. Christliches Leben oder Wandel ist von seinem Anfang bis zu seinem Ende in der vollständigen Abhängigkeit vom Herrn Jesus Christus zu führen. Das heißt, es ist uns alles schon geschenkt, um ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Versteht ihr? Es ist uns schon geschenkt. Wir müssen nicht danach streben. Es ist uns schon geschenkt. Denkt mal drüber nach, fällt mir gerade ein. Ich habe euch gesagt, in Epheser, wenn du reingehst, ihr seid gesegnet mit jedem himmlischen Segen in der Himmelswelt. Also ich muss nicht erst beten, sage ich, Herr, bitte segne mich. Die Bibel sagt, du bist schon gesegnet. Also wenn dir Frieden fehlt, er steht dir zu. Warum? Weil du gesegnet bist. Du bist schon in Christus gesegnet. Und genau darum geht es, dass wir das verstehen im Christsein, in unserem Wandel mit und vor unserem Heiland. Uns ist schon alles geschenkt. Und wisst ihr, unsere eigene und das Einzige, was wir tun, ist unsere Verantwortung annehmen, als Beschenkte zu leben. Zu erkennen und ergreifen, was Gott für uns bereitet hat. Wo? In seinem vollbrachten Werk auf Golgatha. Im Glauben an Christus ist uns nicht nur Vergebung und Erlösung geschenkt, sondern auch ein Wandel in der Heiligung. Wie? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, von dem die Bibel sagt, der in uns wohnt. Römer 6, 2 bis 4. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. In einem neuen Leben wandeln. Und Vers 11, also auch ihr, also jeder einzelne von euch, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Seht ihr die Verantwortung, die wir haben? Glauben, was das bedeutet? Nicht mehr selbst um mich herum sich zu drehen, sondern ich glaube, danke, Herr Jesus, dass du für mich alles auf Golgatha vollbracht hast. Ich muss nicht mehr in Sünde leben, weil ich der Sünde tot bin. Siehst du nicht? Steht aber trotzdem so in der Bibel. Aber wenn wir anfangen, Gottes Wort im Glauben zu bewegen, selbst wenn ich in Sünde falle, das ist nicht schön, ich weiß, aber du fällst in Sünde. Dann gehst du in, was sagt der erste Johannesbrief, so wie unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt von aller Übertretung. Aber bleibe nicht liegen. Fang an. Herr Jesus, ich bin gefallen, aber ich danke dir, ich bin der Sünde tot. Und du wirst sehen, wenn wir uns ein Jahr später wieder treffen, wirst du ein anderer Mensch sein, weil du anfängst, dass Gottes Wort in dir Raum gewinnt. Ganz wichtig, deine und meine Verantwortung, wir müssen Gottes Wort glauben. Ich glaube, wenn wir das verstehen, wenn wir daran glauben, ich glaube, dann fängt an, sich unser Wandel in unserem Leben zu verändern. Ich nenne das gelebter Glaube. Gelebter Glaube. Ich glaube, wir alle kennen doch diese Geschichten von unseren Glaubensvorfahren. Biografien, ich weiß nicht, ob ihr die lest, aber ich habe einige gelesen oder einige wenige, aber was haben die für Wunder mit dem Herrn Jesus erlebt? Selbst in Zeiten von Verfolgung und Ausgrenzung, bis freudig in den Tod. Ich sage euch, ich möchte jetzt nicht Werbung machen, aber ich sage euch einen alten Bruder, der für mich zum Vater geworden ist, Watchman Nee, weiß ich nicht, okay, dieser Mann hat eine Verkündigung, wow. Der war bereit, Jahrzehnte in den Knast zu gehen. Warum? Weil er sich Gott hingegeben hat von ganzem Herzen. Rosenius genauso. Das ist, wenn du diese alten Brüder liest, die in der Lage sind, das Gesetz und das Evangelium zu verkünden. Ich habe nie einen Menschen zum Beispiel kennengelernt wie Rosenius, der predigt dir das Gesetz, da glaubst du, fährst in die Hölle. Und dann predigt er dir Christus Jesus und hebt dich hoch und zeigt dir Golgatha. Kann ich nur empfehlen, guck da mal rein. Das sind Männer Gottes gewesen, durch die der Herr Erweckung geschaffen hat. Aber diese Menschen, die hatten ihr Zuhause nicht mehr hier auf Erden. Die waren schon im Himmel. Die haben nur darauf gewartet. Was sagt Paulus? Ich wünschte, ich könnte abscheiden. Ich möchte hier nicht mehr sein. Ich möchte bei meinem Heiland sein. Euretwegen bleibe ich noch hier. Hast du auch diese Sehnsucht? Das ist eine Frage. Muss man sich jeder einzig selber stellen. Möchtest du lieber beim Herrn Jesus sein oder möchtest du lieber hier auf der Erde sein? Wisst ihr, diese Menschen, sie hatten verstanden, was es bedeutet, Erlösung von der Sünde. Sie hatten verstanden, was ein wirklicher Glaubenswandel ist. Dieser Glaubenswandel, den sie lebten, beruht nicht darauf, was sie getan hatten oder was sie hätten tun können, sondern ganz alleine darauf, was Gott in Christus bereits für uns getan hatte. Wenn wir uns da mal bewusst darüber werden, dass dort am Kreuz unser alter Mensch, also unser Ich, mitgekreuzigt worden ist. Im Römer 6, Vers 22 heißt es, jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, am Ende aber das ewige Leben. Versteht ihr? Auch hier, Gott macht uns frei von der Sünde, gibt uns den Sieg über die Sünde und erst dann sind wir in der Lage, in der Heiligung zu wachsen. Alles andere ist vorher Gesetz, aber weil Christus in uns lebt und darin kommen wir gleich. Und wisst ihr, hier wird dieses Geheimnis von dem, was wir gehört haben, offenbar. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wir schlagen dazu den heutigen Text auf in Galater 2, 18 bis 21. Also zumindest die im Hauskreis, die wissen das. Das ist mein Vers. Dieser Vers hat in meinem Leben so viel Segen hervorgebracht, als ich ein Stück weit ihn verstehen durfte. Und lasst ihn uns mal lesen. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Nun bin ich aber durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Ich möchte drei Punkte in diesem Text heute mit euch betrachten. Zum Ersten, das Gesetz errettet nicht. Zum Zweiten, Christus in uns. Und zum Dritten, dieses Geheimnis im Glauben zu ergreifen. Und jetzt macht euch mal Gedanken, habt ein bisschen Fantasie. Wer ist es, der hier spricht? Und wer sind die Empfänger? Wisst ihr, Apostel Paulus, das war ein Gelehrter, im Gesetz untadeliger Mann. Gelehrt von dem größten Gesetzeslehrer. Und er hatte seine Hoffnung auf die Ewigkeit, auf das Wohlwollen Gottes durch seine Liebe und Treue im Einhalten des Gesetzes gelebt. Und aus diesem Eifer heraus durfte es nicht sein, dass Gott Vergebung schenkt, allein durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und das kann ich verstehen. Es war für Paulus ein Unding, dass da irgendjemand sich ans Kreuz nageln lässt, auch noch sagt, er wäre Sohn Gottes, also Gott selbst, und dass, wenn wir an ihn glauben, ewiges Leben haben. Das ging nicht. Nicht für einen Mann wie damals, den Paulus oder den Saulus damals. Denk mal drüber nach, geht hinein und denkt drüber nach über den den Tod von Stephanus, wie Paulus noch die Kleider hielt, derer, die ihn gesteinigt haben. Und dann ging Paulus weiter, er hat sich diese Briefe geben lassen, dass er die Gläubigen in Damaskus ja auch dem Gericht überliefern durfte. Und jetzt geht Paulus 270 Kilometer. Also er hat geschnaubt, wie ein Tier, wie ein Stier ist er unterwegs gewesen, Richtung Damaskus. Und Gott brauchte 270 Kilometer. Ich meine, das sind ja nicht Wege, wie wir sie heute kennen. Das war staubig, das war steinig, das war dreckig. 270 Kilometer, um dann endlich den Paulus vor den Toren Damaskus zu erreichen. Und da war er endlich ein bisschen ruhiger. 270 Kilometer. Und dann begegnete der Herr Jesus dem Paulus. Und was passiert in diesem Moment? Sein ganzes religiöses Weltbild brach zusammen. Die Lehre des Gesetzes, also durch eigenes Handeln Gottes Wohlgefallen zu erwirken, verblasste. Es brach alles in sich zusammen. Alles, wovon er einst überzeugt war. Es ist alles zusammengebrochen. Die Lehre der Gesetzesgerechtigkeit wurde abgerissen. Das meinte Paulus mit den Worten, dass er diese Lehre niedergerissen hatte und nicht mehr bereit ist, diese wieder aufzubauen oder sie zu lehren. Und er bezeugte dies den Galatern, also Christen, die wieder anfingen, das Gesetz zusätzlich zu ihrem Glauben wieder aufzurichten, um dadurch, so meinten sie, Gott noch angenehmer zu sein. Eine höhere Stufe geistlicher Reife zu erlangen. Lasst uns auch ganz kurz angucken. Galatien, eine junge Gemeinde. Und dann kam von Jerusalem kamen dann einige Prediger, Gläubige. Ihr Galater, wir kommen mal gucken, wie es bei euch so läuft. Eure Verkündigung vom Allerfeinsten. Eure Anbetung, eure Treue, eure Liebe, eure Hingabe zum Herrn Jesus, gewaltig. Aber eins, das fehlt euch noch. Eins fehlt euch noch. In Galatien war es die Beschneidung. Stellt euch mal vor, ich würde euch sagen, ihr lieben Leute in Bayreuth hier, ihr seid spitze. Wenn ich hier reinkomme, eure Gottesdienste besuche, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Wenn wir in die Anbetung gehen, dann merke ich schon, wie meine Seele langsam dem Himmel entgegenschwebt. Aber ihr müsst noch eine zweite Geistestaufe haben. Und genau das ist es, was die Sache so kompliziert macht, wenn noch zum Evangelium noch eine Zusatzaussage kommt. Dieses Aber. Ich habe immer ein Riesenproblem. Mich interessiert nicht das, was jemand vor dem Aber sagt, sondern immer, was danach kommt. Aber das war das Problem bei den Galatern und das ist auch das Problem bei vielen Gläubigen heute, dass sie vergessen haben, dass sie allein in Christus gerechtfertigt sind. Wir brauchen keinen zweiten Segen. Wir brauchen auch keine Beschneidung oder sonst irgendwas. Wir sind in Christus schon gerechtfertigt. In dem Moment, wo du zum Glauben an den Herrn Jesus kommst, bist du vor Gott gerechtfertigt. Da geht nichts mehr ab von. Römer 3, Vers 22, könnt ihr nachlesen. Wir sind in Christus, in dem Moment, wo wir zum Glauben kommen, so unfertig wie wir sind, in ihm geheiligt. Epheser 4, Vers 24. Wir sind in dem Moment, wo wir zum Glauben kommen sind, für Gott in Christus abgesondert. Beispiel. Ich kam in einem Hauskreis zum Glauben. Und es war auch gut so. Das war wirklich gut so. Ich hatte eine ältere Dame, ich habe sie immer Tante Christa genannt, war ja nicht meine Tante, aber das war so eine kleine, untersetzte Dame, die den Mut hatte, mir auch mal die Meinung zu sagen. Und es war eine kleine Gemeinde, die entstand aus der evangelischen Kirche heraus. Da haben sich gläubige Menschen gefunden und es waren also größtenteils ältere Menschen. Und jetzt komme ich in diesem Hauskreis zum Glauben. Die Haare hier, Lederjacke, Cowboystiefel, Ohrringe. Und dann immer in meiner Weste, immer Beutel Tabak. Ich habe alles abgelegt. Ne? Ich habe wirklich alles abgelegt. Ne? Also Alkohol, Drogen, alles weg. Ne? Nur im Rauchen, das habe ich okay. So, jetzt komme ich in diese Gemeinde. Die waren fertig. Die waren wirklich fertig. Wie kann jemand Jesus Christus bezeugen und die Haare hier haben und Lederklamotten tragen und rauchen auch noch? Katastrophe. Das waren die nicht gewohnt. Aber wisst ihr was? Das spielt gar keine Rolle. In dem Moment, wo der Herr Jesus mein Leben angenommen, mir meine Sünden vergeben hat, war ich in ihm gerecht und geheiligt und abgesondert für Gott. Und ich glaube, ich bin ein Mensch, der sagen kann, Gott hat mich verändert. Also ich hatte mal einen Bibellehrer damals, der hat zu mir immer gesagt, Detlef, weißt du was, wenn du mir so auf die Sahne drückst, ich frage mal deine Frau, ob die das genauso sieht. Aber in diesem Moment, oder ich kann wirklich sagen, da sitzt sie, sie würde euch sagen, ich habe mich verändert. Gott hat mich verändert. Und darum müssen wir das verstehen, was Christus in uns schon getan hat. Weißt du, in dem Moment, wo du zum Glauben kommst und der Heilige Geist in dein Leben einzieht. Und das ist das, was Paulus uns hier auch lehrt. In dem Moment ist das Halten von Gesetzen, die dich dann eventuell noch geistlicher machen sollen. In diesem Moment, ihr Lieben, verlassen wir den Weg der Gnade. Das ist ein falsches Evangelium. Und das hat auch Paulus in Galatern gesagt. Verflucht, verflucht, wer so ein Evangelium predigt. Also das Halten bzw. der Versuch, diese Dinge zu tun, damit entthrone ich Christus in meinem Leben. Ich kehre wieder um zu einem selbstbestimmten, einem selbstgeführten Leben, wie ich es früher geführt habe, als ich noch ein Sünder war. Ein Leben ohne den Heiland Jesus Christus. Und jetzt behaupte ich das mal, dass viele Gläubige so selbstbestimmt leben. Wisst ihr, allein in Christus ist uns Vergebung zuteil geworden. Nicht durch Gesetzeswerke. Allein im Glauben an Christus sind wir geliebt und angenommen. Allein in Christus sind uns die Kleider des Heils, der Gerechtigkeit gegeben. Denken wir mal an Martin Luther, den kennen wir ja alle, denke ich. Auf der Suche nach einem gnädigen Gott, müsst ihr euch mal diese Geschichte von ihm, diese Biografie, müsst ihr euch mal durchlesen. Luther war so gepeinigt, er wurde so gequält, weil er merkte, dass er das Gesetz nicht halten konnte. Seine Sünden, die haben ihn fast den Verstand geraubt. Und dann kam dieser Tag, als er zur Gewissheit des Glaubens kam. Der Gerechte wird leben durch das Halten von Gesetzen. Nein, steht da nicht. Steht so nicht in der Bibel. Da steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Alleine aus Glauben. Das Gesetz, ihr Lieben, das hat ihn in die tiefsten Todesabgründe gestürzt. Dort, wo keinerlei Hoffnung mehr ist. Aber der Glaube, der schenkt ihm die Gewissheit, den Frieden und ließ ihn dann zu diesem gewaltigen Reformator werden. Römer 4, Vers 5. Ist so ein Bibelvers, den man ruhig auswendig lernen darf. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes, aber zur Gerechtigkeit für jeden, der da glaubt. Und deswegen ist Paulus nicht bereit gewesen, diese Lehre des Gesetzes wieder aufzurichten, sie zu verkünden. In Galater 2, Vers 19 sagt Paulus, er starb durch das Gesetz. Aber was meint er damit? Wisst ihr, das Gesetz verurteilt den Menschen zum Tode. Warum? Weil wir es nicht halten können. Es ist unmöglich, das Gesetz zu halten. Und dieses Todesurteil hat das Gesetz auch vollzogen. Da ist nichts mehr, was mir helfen könnte. Das Gesetz spricht mir jedes Lebensrecht ab. Und so starb er dem Gesetz. Paulus ist tot für das Gesetz, da er das Todesurteil des Gesetzes für gerecht annahm. Paulus sagt, ja, das Gesetz ist gerecht. Absolut. Es ist hochheilig, es ist gerecht. Aber Paulus, wie auch Martin Luther, sie ergriffen die Gnadenhand Gottes in Christus Jesus durch Glauben. Alleine durch den Glauben. Und genau das ist auch der Zweck des Gesetzes, dass wir aufhören, uns selbst zu leben und stattdessen ein Leben für Gott in Christus zu führen. Das Gesetz ist ein Zuchtmeister auf Christus hin. Galater 3, Vers 24. Er hat doch vorhin schon gesagt, ich habe früher den Menschen schon gesagt, wenn sie in Sünde gelebt haben. Ich glaube, da war ich schon ein bisschen extrem manchmal. Ne? Aber wisst ihr, das Gegenteil ist, den Leuten es nicht mehr zu sagen. Aber wisst ihr, wenn du anfängst und versuchst, das Gesetz oder die Gebote Gottes zu halten, dann wirst du ganz schnell merken, das kann ich nicht. Unmöglich. Und das ist das, was alle eigentlich durchleben sollten. Also ich habe das ja schon ein paar Mal hier gesagt, möchte es gar nicht wiederholen, aber ich habe versucht, das Gesetz zu halten. Ich bin so gnadenlos gescheitert, das ging mir so an die Existenz, das hat mich so kaputt gemacht, bis, ich weiß noch den Abend, ich war gläubig, da lag ich auf den Knien vor dem Herrn Jesus. Und ich weiß noch, leider tun sie es nicht mehr, ich habe mit einem Leiter von Heukelbach schon gesprochen, die hatten damals so ein Heftchen, Schritt in ein neues Leben. Und dann stand da der Heilsplan Gottes, ich habe ihn nochmal gelesen, ich sage, hey, das kenne ich alles. Und dann war dieses Sünderübergabegebet. Sag ich, hey, kenne ich auch. Aber dann stand da ein, ganz zum Schluss, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für alle meine Sünden gestorben bist. Für alle, die ich getan habe. Für alle, die ich tue und für alle, die ich noch tun werde. Und ich sage, Herr Jesus, das glaube ich gern, dass du für meine Sünden gestorben bist, die ich getan habe. Aber für die ich noch tun werde, boah, und das Gesetz in mir hat gebrannt. Und dann lag ich da auf den Knien. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, mit allem, was ich habe, danke ich dir, dass du auch für alle meine Sünden gestorben bist, die ich noch tun werde. Eine ewige Erlösung. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich habe so einen Frieden gehabt. Ich bin aufgestanden. Wir hatten auch noch Besuch gehabt, jemanden, den ich begleitet habe, einen Satanisten. Ich bin aus dem Wohnzimmer rausgegangen, der hat mich angesehen, ist aufgestanden, weggerannt. Weißt du es noch? Aufgestanden, weggerannt. Konnte er gar nicht ertragen. Aber von dem Moment wusste ich, genau wie wir es bei Martin Luther haben, geh mir weg mit dem Gesetz. Ich kann es nicht halten. Aber in Christus Jesus ist mir alles geschenkt. Erlösung, Vergebung, ein neues Leben. Weil sein Tod auch mein Tod geworden ist. Seine Auferstehung auch meine. Beziehungsweise sein Tod ist auch euer Tod geworden. Und seine Auferstehung auch eure Auferstehung für jeden, der da glaubt. Und ich will das nochmal ganz kurz auf den Punkt bringen. Willst du nach dem Gesetz leben, wird das Gesetz für dich zum Richter. Lebst du aber aus Gottes Gnade, die uns durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus zuteil wurde, bist du frei. Dann ist dir wirklich vergeben. Das aber müssen wir ergreifen, im Glauben annehmen, diese Freiheit in Christus. Unsere Verantwortung. Kommen wir zu Punkt 2, Christus in uns. Wir haben gelesen, dass wir mit Christus gekreuzigt sind und dem Gesetz gestorben. Jetzt aber lesen wir, dass Christus in uns lebt. Und da muss man sich schon fragen, welche Auswirkungen sollte dies mit sich bringen? Und fand ich ganz interessant, hat Daniel vorhin auch gesagt, im Glaubensgrundkurs werdet ihr das besprechen. Nun, Paulus bringt es auf den Punkt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Das Erste, was Paulus erkannte und tat, er hielt sich, also sein Ich, für tot, mit Christus gekreuzigt, aber sich selbst lebend in Christus. Stell dir mal vor, es gibt in deinem Leben eine Sünde. Eine Sünde, mit der du wirklich kämpfst. Und du kämpfst und du kämpfst und du kämpfst. Und dann bekennst du von mir auch jedes Mal. Und das ist auch richtig, dass du es tust. Und die Bibel sagt, er ist treu und recht und vergibt uns all unsere Schuld. Aber du wirst mit dieser Sünde nicht fertig und kämpfst und kämpfst und kämpfst. Und jetzt sagt dir die Schrift, hör auf. Hör auf. Du wirst keinen Sieg über die Sünde haben. Du wirst es nicht schaffen. Aber Christus durch dich hat den Sieg schon vollbracht. Also es ist deine Verantwortung anzunehmen, sagen, Herr Jesus, ich vermag es nicht, aber weil du in mir lebst, kann ich die Sünde ablegen. Und selbst wenn du fällst, dann bekennst du deine Sünde und gehst weiter im Glauben und dankst, Herr Jesus, preis dem Herrn, weil du der Sieger bist. Danke ich dir, weil du in mir lebst, dass ich die Sünde nicht mehr tun muss, weil ich frei gemacht bin von ihr. Und das, darum geht es, dass wir das im Glauben für uns ergreifen können. Wisst ihr, für viele von uns ist das Ziel, die Erfüllung unseres Lebens, das wir irgendwann mal erreichen wollen. Wir streben danach, wollen unserem Herrn immer ähnlicher werden. Sein Leben soll in uns immer größer werden. Aber Paulus spricht hier nicht von einer Hoffnung oder einem Ziel, dass wir eins in der Zukunft anstreben werden oder ausleben werden. Paulus spricht hier von einer Tatsache, die schon geschehen ist. Bist du ein wiedergeborener Christ, dann lebt Christus in dir. Und zwar heute und jetzt, nicht erst in der Zukunft. Im 2. Korinther 6, Vers 16 könnt ihr lesen, denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen leben. Das ist so wunderbar, das Evangelium, das der Herr Jesus und seinen Heiligen Geist versprochen hat und gegeben hat. Wann haben wir ihn empfangen? Epheser 1, 2, 3, lest mal. Dort sind die ganzen Segnungen, ich habe das vorhin schon gesagt, dass wir gesegnet sind mit Christus, jeglichen geistlichen Segen. Und dann steht da, ihr habt den Heiligen Geist empfangen, in dem Moment, wo ihr das Wort Gottes gehört habt und im Glauben angenommen. In dem Moment, wo du Jesus Christus als deinen Herrn bekennst, empfängst du den Heiligen Geist. Ob du spürst oder nicht, du bist ein neuer Mensch geworden. Du hast den Heiligen Geist. Deshalb, versteht ihr, kommt es nicht mehr darauf an, was ich tue, sondern nur allein das, was Christus für mich getan hat. Deswegen, weil Christus in uns lebt, brauchen wir uns selbst nicht mehr zu leben. Das ist dieser Umkehrschluss, ganz wichtig. Christus möchte sein Leben durch uns leben. Wir müssen nicht mehr versuchen, mit aller Kraft unser Leben zu gestalten. Überlegt einmal, was die Schrift sagt, wie wir leben sollen. Ich lese mal ein paar Beispiele vor. Nun, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen, uns selbst verleugnen, ein reines, sündloses Leben führen, Gottes Willen vollbringen, die Feinde lieben, Gottes Ehre suchen, allzeit vergebungsbereit und noch vieles mehr. Und das ist auch alles richtig. Aber der Weg dorthin ist entscheidend. Um so zu wandeln, um so zu mühen, und das tun viele Gläubige, andere Gläubige haben schon aufgegeben, auf diesem Weg zu wandeln, weil Christsein dann nämlich unendlich schwer wird. Mühselig. Wisst ihr, wenn dann noch falsche Verhaltensweisen in deinem Leben auftauchen, du in Sünden fällst, die du schon längst abgelegt hattest, wo du gedacht hast, Mensch, da stehe ich drüber, dann kommt noch das Gewissen dazu und das klagt dich dann richtig an. Und der Teufel kommt noch dazu und sagt dir, Mensch, was bist du für ein verkorkster Christ? Bist du überhaupt ein Christ? Du lebst noch in Sünde? Die Frage ist doch, wie kann ich da noch Freude und inneren Frieden haben? Ist es nicht so, dass wir um Kraft beten, weil wir uns unserer Schwachheit so bewusst sind? Beten wir nicht um Liebe, weil wir so kalt geworden sind, kalt und lieblos? Wir versuchen zu vergeben denen, die uns Böses getan haben. Und doch brechen die alten Verletzungen immer wieder durch. Und Zorn und Enttäuschung kommen immer wieder ins Tageslicht. Und die Frage ist, warum haben wir denn so wenig Sieg in unserem Leben? Sieg, von dem der Herr Jesus gesagt hat, dass er uns zusteht. sein Sieg, in dem wir leben sollen. In Römer 7, Vers 18 beschreibt ja Paulus diesen Zustand. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Das Gute tun zu wollen, es aber nicht vollbringen zu können. Wisst ihr was? Das kann jedes Glaubensleben zermürben und ruinieren. Aber jetzt hört genau zu. Das verlangt Gott auch gar nicht von uns. Das will er gar nicht. Was der Herr möchte, ist, dass er sein Leben durch dich führen kann. Oder ich sage mal, führen darf. Dein und mein Glaubensweg ist derselbe, den auch Paulus ging, als er sagte, und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das ist das Geheimnis, welches Gott offenbart hat. Es ist dieses stellvertretende Leben. Nicht mehr wir sind es, sondern Christus in uns. Und dann hört alles eigene Mühen auf. Wir müssen erkennen, dass oft unser Ich war und nicht der Herr Jesus, der auf dem Thron unseres Lebens saß. Ich kann davon Geschichten erzählen, wo ich wirklich dachte, auch noch besonders geistlich zu sein. Und es war mein Ich, was in Rebellion zu Gott stand. Jetzt aber soll Christus in uns und durch uns sein Leben und Herrlichkeit durch uns offenbaren. Nicht mehr unser Ich. Das ist das, was dieser Text uns sagt. Paulus wusste, durch die Wiedergeburt hat sein altes Leben den Todesstoß bekommen. Sein Leben, seine Liebe war jetzt Christus. Christus, der Quell des neuen Lebens. Wisst ihr, wir alle haben noch und werden auch in diesem alten, sterblichen Fleisch wandeln, als schwache Werkzeuge. Und ich merke langsam, umso älter ich werde, dieses Werkzeug wird immer stumpfer. Wie vorhin schon gesagt, Altersmilch. Naja, aber Tatsache ist, mein Glaube, der wächst. Mein Glaube stellt offenbart mal die Verbundenheit mit ihm, meinem Heiland, immer wieder neu herauf. Es ist so wunderbar, dieser Glaube offenbart unsere Verbundenheit mit seinem Leben, mit seiner Kraft, seiner Liebe und seinem Frieden. Was ich aber jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus wusste, er war vor seiner Bekehrung ein Feind Gottes, so wie auch wir, bevor wir zum Glauben kamen. Das ist mir damals auch so bewusst geworden. Mich hat mal einer gefragt, ob ich die Hölle verdient hätte. Da habe ich gesagt, nein. Ich habe sie tausendmal verdient. Tausendmal. Ich weiß, ich war vor meiner Bekehrung ein Feind Gottes. Aber Paulus wurde von Gottes Retterliebe so ergriffen und komplett verändert. Und wir auch, wir haben genau dieselbe Veränderung erfahren, auch wenn du es vielleicht jetzt noch nicht so sehen kannst. Aber es ist derselbe Heilige Geist, der in Paulus lebte, der in uns lebte. Und die Verheißungen, die Paulus hatte, sind dieselben Verheißungen, die auch wir haben. Er, Paulus, erkannte diese Liebe, diese Gnade und diese Freiheit und jedes Wort Gottes. Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes, der Logos. Jetzt brauchen wir nur noch Glauben. Wenn du glaubst, dass Gottes Wort die Wahrheit ist, warum glaubst du nicht? Paulus glaubte dem Herrn all seinen Zusagen und Verheißungen. Und auch jeder von uns persönlich muss diese Verheißung im Glauben in Anspruch nehmen. Unser Gott ist ein Gott, der Veränderung schafft. Er verlangt nichts von uns, was er nicht selbst schon uns geschenkt hätte. Versteht ihr das? Wir müssen nichts mehr tun. Er hat alles schon vorbereitet. Die Frage ist, die sich jetzt stellt, ist folgende. Bin ich bereit, diesen Glaubensweg zu gehen? Und das ist eine Frage, die musst du dir wirklich persönlich stellen. Bin ich bereit, diesen Glaubensweg zu gehen? Also dein Ich dein altes Leben wirklich in den Tod zu geben, dort, wo es hingehört. Dem Herrn Jesus erlauben, dass er sein Leben durch dich führen darf. Oder willst du lieber weiter festhalten an den eigenen fleischlichen Bemühungen, die dein Leben prägen? Bist du bereit, in allem dem Herrn Jesus wirklich zu vertrauen, ihm nachzufolgen? Das kann passieren, dass es dein Leben radikal verändert. Wenn du loslässt von den Dingen, die doch keinen Ewigkeitscharakter haben. Aber die Entscheidung triffst du. Kommen wir zum Punkt 3, das Geheimnis Christus in uns im Glauben zu ergreifen. Und ich möchte ganz kurz das Wesen biblischen Glaubens mal skizzieren. Denn wir müssen ein bisschen unterscheiden. Zum Ersten, es gibt Verheißungen, die Gott in Zukunft für uns tun wird. Zum Beispiel die Entrückung ist in ferner oder naher Zukunft eine Verheißung des Herrn. Zweitens, es gibt auch Tatsachen dessen, was Gott schon vollbracht hat. Zum Beispiel, der Herr starb am Kreuz für uns und für die ganze Welt. Das ist eine göttliche, schon vollbrachte Tatsache. Glaubst du dies, wirst du errettet, verwirfst du es, gehst du für ewig verloren. Und drittens gibt es Verheißungen, was der Herr im Leben von Gläubigen geschenkt bzw. schon vollbracht hat. Und obwohl Gott diese wunderbaren Tatsachen in seinen Verheißungen geschaffen hat, zum Beispiel Jesu stellvertretendes Sterben am Kreuz, werden wohl die meisten Menschen verloren gehen. Und man muss sich schon fragen, warum gehen sie verloren? Weil sie nicht bereit waren zu glauben. Weil Gottes Verheißungen für sie nichts wert waren. Unwichtig. Nein, ich beuge mich nicht vor meinem Schöpfer. Ich brauche keinen Erlöser. Aber wisst ihr, so wie die Welt mit den Verheißungen Gottes umgeht, so gehen auch viele Christen damit um. Sie nehmen diese schon vollbrachten Tatsachen nicht an. Und dann wundern sich, warum sie so ein schwaches Christenleben so sieglos führen müssen. In Hebräer 11, Vers 1 haben wir die Definition von Glauben und da steht, es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also hier steht, eine feste Zuversicht und Überzeugung von Tatsachen. Von welchen Tatsachen? Das, was Gott schon vollbracht hat. Weißt du, wenn du eine Verheißung nimmst, zum Beispiel, was wir heute besprechen, dann wird es passieren, dass der Teufel kommt. Denk mal drüber nach, als er Jesus nach 40 Tagen Fasten in der Wüste vom Teufel angefochten wird. Genau das erleben wir Christen auch. Und denk mal, wie der Herr Jesus damit umgegangen ist. Er hat den Teufel pariert mit dem Wort Gottes. Und genau das ist es, was uns oft so schwer fällt. Ich kenne viele Menschen, viele Gläubige, die fallen permanent drauf an. Die fangen an, haben einen guten Start, glauben den Verheißungen, und der Teufel kommt wie bei Adam und Eva. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Ich meine, ist diese Verheißung wirklich für dich? Die ist für Andreas. Und für die anderen Ältesten. Aber für dich? Na gut, Emmy nehmen wir auch noch. Für Emmy ist auch noch die Verheißung. Aber alle anderen haben Pech. Und viele Christen fallen dann. Sagen, Mensch. Aber nein, eine feste Überzeugung. Und du musst festhalten, weil Gottes Wort ist die Wahrheit. Und wenn du anfängst, diesen Glaubensschritt zu machen, wenn du wirklich sagst, ich fange an, von nun an dem Wort Gottes mehr zu glauben, als in Umständen und in Stimmen, die um mich herum sind, wirst du sehen, wie dein Leben sich verändert. Und wisst ihr warum? Weil Gott kein Lügner ist. Und davon bin ich felsenfest überzeugt, dass der Herr Jesus kein Lügner ist. Und ich glaube, dass jedes Wort, was er gesprochen hat, göttlich und wahr ist. Guck mal, es gibt Menschen, die sind blind. Die können diese Welt mit ihren Farben nicht erkennen. Und trotzdem ist die Welt bunt und schön. Es gibt taube Menschen, die noch nie einen Ton gehört haben. Und doch gibt es wunderschöne Melodien. Aber viele Christen verhalten sich wie diese tauben und blinden Menschen. Sie sind nicht bereit, dem Herrn Jesus wirklich zu vertrauen, einen Glaubensschritt zu wagen. Wisst ihr, unser persönlicher Unglaube beweist doch, dass wir wirklich für uns keine Veränderung wollen. Und dabei könnte es doch so einfach sein. Zu glauben ist eine Entscheidung, die jeder von uns auch jetzt in diesem Moment treffen kann. Eine Entscheidung, ob ich dem Herrn Jesus vertrauen will oder nicht. Es ist meine Entscheidung, heute zu glauben, ob der Herr Jesus in seinem Wort mir offenbar ist und wirklich ich in ihm zur Gerechtigkeit Gottes gemacht wurde. Dass er meine Heiligung ist, dass er meine Stärke ist, meine Kraft, meine Sicherheit, mein Friede, mein Hirte. Dass ich in ihm überwinde, dass ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin. Dass der Herr Jesus sein Leben durch mich führen möchte. Das ist meine Entscheidung, das ist deine heute, ob ich das glauben will oder nicht. Aber ich kann dir das alles im Wort Gottes zeigen. Aber die Entscheidung, die triffst du. Und das ist elementar wichtig, wenn du im Glauben wachsen willst, wenn du wirklich mehr Erkenntnis bekommen möchtest, wie Gott dein Vater wirklich ist, dann musst du anfangen zu glauben. Ich mache jetzt auch hier nochmal kurz Werbung für unseren Hauskreis. Mittwochabend, 19 Uhr hier in der Versammlung. Wir haben derzeit in dem Thema, wo wir sind, Christus in uns, haben wir eine Seite, da sind 30, 40 Bibelstellen sind das bestimmt, Seite 43. Ne? Und das ist interessant und da ist schon wirklich auch die Frage, die sich gestellt hat, welcher von diesen Versen spricht dich am meisten an? Und was würde passieren, wenn du diesem Vers wirklich glauben würdest? Und dann kommst du zu dem Schluss, es würde mein Leben revolutionieren. 2. Korinther 5, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, ich bin ein Botschafter an Christi Stadt. Es ist doch so schade eigentlich, dass du sagst, ich kann nicht evangelisieren. Warum nicht? Ich bin zu schwach. Aber die Bibel sagt, du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Du sollst den Menschen sagen, lasst euch mit Gott versöhnen. Also erzähl mir nicht, dass du zu schwach bist. Es stimmt nicht. Ich bin nicht gut genug. Nein, das stimmt nicht. Du bist gerecht und heilig in Christus. Aber du musst es annehmen. Kommen wir zum Schluss. Wir haben gehört, dass weder das Gesetz noch irgendwelche Werke uns erretten oder vor Gott angenehm machen können. Wir haben betrachtet, dass der Herr in uns Gläubigen lebt und sein Leben durch uns Ausdruck und Gestalt annehmen möchte. Und wir haben gehört, dass dazu eine Glaubenshinwendung nötig ist. Also die Annahme dieser Tatsache. Heute Morgen möchte ich euch genauso Mut machen wie im ersten Gottesdienst. Nein, ich will euch herausfordern. Herausfordern. Denn wisst ihr, das Leben eines Christen sollte immer ein Glaubensleben sein, in allen Bereichen deines Lebens. Aber das fängt mit einer Entscheidung an. Die erste ist die Bekehrung. Also wenn du den Herrn Jesus nicht zu deinem Heiland gemacht hast, wenn du aber hier sitzt und weißt, dass du völlig verdorben bist, wenn du dich diesem Heiland beugen möchtest, dann gibt es Menschen, die dir wirklich helfen. Und ich habe es letztes Mal schon gesagt, und wenn du einen richtigen Sünder suchst, dann komm zu mir. Das ist die erste Entscheidung, die du triffst. Die zweite Entscheidung ist, Gottes Wort zu glauben. Und das möchte ich, und da möchte ich euch herausfordern. Fangt an, Gottes Wort zu glauben. Wenn du anfängst, dem Wort Gottes zu glauben, dann fängst du an, dem Herrn Jesus zu glauben. Versteh, deine ganze Liebe, die du beweisen kannst zum Herrn Jesus, beweist sich darin, ob ich seinem Wort glaube. Solange ich die Bibel nur lese und dann irgendwann zuklappe und sage, ich habe heute 6 Kapitel gelesen, ist das nett. Aber wenn ich nicht glaube, was ich gelesen habe, dann bringt mir das nichts. Und genau das ist es, was Paulus erkannt hatte oder was Luther erkannt habe. Wir müssen anfangen, dem Wort Gottes mehr zu glauben, als den Umständen, den Stimmen, die du hörst oder was weiß ich. Glaube Gottes Wort. Und das ist das, was ich heute wünsche für euch und auch für mich, dass wir diese Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, dem Herrn mehr zu vertrauen als allem anderen. Und ich habe vorhin auch ein Gebet euch vorgelesen und ich möchte es auch jetzt tun, wie so ein Gebet lauten könnte, wenn ich bereit bin zu sagen, heute mache ich ganze Sache mit Jesus. Heute will ich anfangen, dass er sein Leben durch mich leben kann und nicht mehr ich selbst mein Leben lebe. Ich bin bereit, selbst wenn Gott mich, was weiß ich, wohin sendet, ich bin bereit zu gehen, weil ich möchte, dass er sein Leben durch mich lebt. Eine Entscheidung. Und ich lese euch dieses Gebet einmal vor. Herr Jesus Christus, ich danke dir und erkenne an, dass du mein Leben bist. Ich danke dir, dass ich nicht mehr aus meiner eigenen Kraft leben muss, sondern dass du dein Leben durch mich führen sollst. Und wenn Zweifel und Anfechtungen über mich kommen, werde ich mich weigern, aus eigener Kraft zu widerstehen, sondern ich werde darauf vertrauen, dass du für mich siegst. Dein Leben durch mich lässt mich meine Feinde lieben und dein Wort in diese verlorene Welt zu tragen. Denn was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Amen. Ich wünsche euch allen viel Glaubensmut.